Große Themen, keine Meinung. Der Experten-Joker. Gewichtige Erkenntnisse aus der Theorie.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hallo, Sie sind Dr. Dietrich Reetz, stimmt das?
Ja, das ist richtig.
Politikwissenschaftler und Islamexperte am Zentrum Moderner Orient. Und Sie haben wahrscheinlich auch schon von diesen 57% der Deutschen gehört, die sich anscheinend bedroht oder sehr bedroht fühlen. Ja. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, ich hatte jetzt erstmal den Eindruck, nachdem ich nochmal nachgesehen habe, was in dieser Bertelsmann-Studie überhaupt drinsteht, dass da doch auch die Medien da so ein bisschen daneben greifen, wenn sie das da arg verkürzen. Ich glaube, das Anliegen war ja auch eigentlich etwas anders. Und das ist vielleicht, was wir öfter machen sollten, einen Perspektivwechsel, nämlich, dass die Deutschen sich abschotten und die Muslime eigentlich versuchen, rauszugreifen aus ihrer Community in die Gesellschaft, während die Deutschen sich zurückziehen. Mit anderen Worten, eigentlich ging es in den Monitor um Islamophobie, also auch um die Ausgrenzung von Muslimen.
Ah, okay, Sie finden, da kommt ein Zungenschlag rein, huch, alle haben Angst, der eigentlich gar nicht abgefragt wurde. Eigentlich wurde eher abgefragt, letzten Endes, wie willkommen oder wie angekommen sind muslimische Deutsche?
Also mich, überrascht das oder überrascht das vielleicht auch nicht, weil ich sehe schon ein Stück Verantwortung in der Art und Weise, wie die Debatte jetzt läuft, in der Verkürzung, die über die Medien passiert, auf Schlagworte. Und das ist jetzt bei diesem konkreten Fall bei der Studie ganz besonders offensichtlich, weil die sehr differenziert abgefragt hat, nach welchen Kriterien funktioniert eigentlich in Deutschland Islamophobie und wie integriert oder wie vernetzt sind eigentlich Muslime, die in Deutschland leben.
Nun haben wir ja leider die Studien nicht vorliegen und Sie sind uns da etliche Kapitel voraus. Dann sagen Sie uns doch nochmal was zu diesen Feinheiten, die da aufgedröselt wurden. Was sind die Gründe und wie wird argumentiert?
Ja, also ich habe das jetzt so verstanden. Ich habe das jetzt, bin selber nicht bei der Bertelsmann-Stiftung, habe das halt wahrgenommen aus der etwas ausführlicheren Darstellung bei Spiegel Online, dass die Muslime selber eben doch überraschenderweise für die Autoren zumindest sehr stark auch viele Kontakte mit der Gesellschaft führen, also beispielsweise über 80% ihrer Kontakte mit Nicht-Muslimen haben. Dann ist eben unter den Nicht-Muslimen schon so um die, wenn ich jetzt das richtig erinnere, 50-60% gibt, die überhaupt keinen Kontakt mit Muslimen haben. Nur als Beispiel, oder dass eben die Werteschätzung der Gesellschaft bei den Muslimen relativ hoch ist, bis in zu dem Punkt, dass eben unter den hochreligiösen Muslimen wohl 90% auch die Grundsätze der Demokratie befürworten. Das sind jetzt für so Islamexperten, also für Politikwissenschaftler, keine deswegen so überraschenden Ergebnisse, weil ja in einer Gesellschaft wie in Deutschland und Europa die Muslime schon schätzen, dass sie in einem freien und auch relativ gleichberechtigten Umfeld leben, wo sie in der Regel mehr politische Rechte haben als in ihren Herkunftsländern.
Darf ich dann nochmal fragen, Definitionsfrage, wurden denn bei der Befragung, wissen Sie das, auch wurde auch gefragt, ob die Nicht-Muslime jetzt andersgläubig sind, ob das alles Christen sind oder Ungläubige oder sonst was irgendwie?
Das geht zumindest aus dieser statistischen Zusammenfassung, die ich gesehen habe, nicht hervor.
Aber nun ist ja das, was Sie gesagt haben, dass Nicht-Muslime weniger Kontakte mit Muslimen haben als andersrum, gar nicht überraschend, weil Minderheiten haben halt einfach mal mehr Schnittstellen mit der Mehrheit als andersrum.
Genau. Ja, das ist sicher so. Aber mir ging es eben auch darum zu sagen, also ist die Angst vor dem Islam berechtigt oder nicht? Ich wollte eigentlich nur dazu einladen, auch mal diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Wovon reden wir überhaupt? Ist es jetzt wirklich nur sinnvoll, das zu reduzieren auf den Islam als Religion, wenn Gewaltakte passieren? Beispielsweise ist es ja noch nicht lange her, dass der Gewaltakt von Breivik passierte, dem Leute zum Opfer gefallen sind, oder die NSU. Schließen wir daraus, dass alle Deutschen, alle Christen, alle Europäer so sind? Also diese Verkürzung, die wir an der einen Seite machen, machen wir auf der anderen Seite nicht und umgekehrt.
Aber dann, entschuldigen Sie, Herr Reetz, da müsste man aber einwenden, wenn bei der Gewalttat Allahu Akbar gerufen wird, dann wird diese Beziehung hergestellt.
Genau, wenn im Namen des so und so davor steht, dann ist einfach klar, dass es hergestellt
genau.
wird.
Genau, also das ist halt eben auch der Missbrauch dieser Ideen und der Religion natürlich nicht ausgeschlossen. Der Islam ist eine, wie Sie selber sagten, vielfältige Religion, wie auch die anderen Religionen. Alle uns bekannten Religionen sind für Gewalttaten missbraucht und ausgelegt worden. So sind es aber übrigens eben auch andere Ideologien und zu dem gehört eben auch Islamophobie oder Ausländerfeindlichkeit oder Nationalismus oder Extremismus, also auch säkulare Ideologien gehören dazu.
Das wurde ja schon oft in der ganzen Diskussion auch schon vor dem Mittwoch den Moslems vorgeworfen. Das hört sich wieder auf, was du vorhin sagtest. Die Moslems kann man nicht sagen, aber jetzt sagen wir mal, islamgläubigen Menschen vorgeworfen, sich nicht stark genug differenziert zu haben, auch vorher schon nicht, also nicht schnell genug gesagt zu haben. Wir haben aber ein großes Problem mit den Extremisten in mehr oder weniger unseren Reihen. So, was sagen Sie denn dazu?
Finde ich schwierig, das Argument. Warum? Weil, wenn Sie weltweit schauen, die größte Opferzahl des islamischen Terrors sind Muslime.
Mhm.
Das ist nicht nur in Europa so, das ist halt in Syrien so, das ist in Afghanistan so und in Pakistan so und bei diesen höchst virulenten militärischen Handlungen dürfen wir eins nicht vergessen, das sind Kriegshandlungen, das sind Konflikte, die sind erwachsen aus Kriegshandlungen nach dem Ende des Kalten Krieges, die an denen der Westen nicht ganz unbeteiligt war. Und die oft oder eigentlich überwiegend doch mehr mit Gewalt und Herrschaft zu tun haben als mit Religion oder Antireligion.
Nicht ganz unbeteiligt ist noch ein Euphemismus. Wie müssen wir Sie denn dann jetzt verstehen? Unsere Frage lautet ja, Angst vor dem Islam, berechtigt oder nicht? Dann wäre Ihre Antwort, diese Frage ist unberechtigt.
Genau, ich denke schon, dass diese Frage unberechtigt ist und ich würde sagen, wir müssen wirklich einen großen Schritt machen in die Richtung nicht nur Islam, sondern überhaupt die Vielfalt unserer Gesellschaft als Wert und nicht als Last oder Bürde oder Gefahr zu begreifen. Und ich glaube, wir müssen da auch mehr für tun in der Kommunikation, in der Bildung, in der Politik, in vielerlei Richtungen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Weil so ist das wie so eine Phrase aus einer wirklich schönen Sonntagsandacht, die ich sofort unterschreibe. Aber ich wüsste gerne konkreter, was meinen Sie denn in der Kommunikation, in der Bildung?
Na, zum Beispiel in den Schulen eben, wie viel wissen Schüler, wie viel wissen Leute im Land über die Vielfalt des Islam, dass beispielsweise über 80% der Muslime in Asien leben, dass es in den muslimischen Ländern auch hochentwickelte Wirtschaftsregionen gibt, Firmen, wie beispielsweise in Malaysia oder durchaus auch in der Türkei. Also wie viel wissen davon, dass es eine große Spannweite gibt vom Sufismus über den Salafismus bis zu den Alawiten. Wenige wissen das wirklich und es ist auch so in der Schule, also mal zu erfahren, welche Formen die anderen Kulturen haben, welche Bräuche, welche Sitten, das wird relativ wenig behandelt, ist mein Eindruck.
Na, das ist jetzt, also ich kann jetzt nur sagen, für die Grundschulen, weil meine atheistisch erzogenen Kinder gehen natürlich zum Lebenskundeunterricht und
Jenny
genau
holt die vierte Klasse nach, das ist die Wahrheit.
Ich wollte es nicht so laut sagen und genau das lernen die da halt und was mir dazu einfällt, wäre natürlich, ich würde natürlich sagen, Lebenskunde für alle und Religion sollte gar kein Schulfach sein, aber damit stehe ich ja auch wieder dann relativ allein. Aber Sie würden mir zustimmen, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, wir sehen das alles zu sehr unter einem Gefahrengesichtspunkt und zu wenig unter dem Gesichtspunkt, dass hier Menschen miteinander leben, zusammenleben und auch zu wenig unter dem Gesichtspunkt, wie fühlen sich zum Beispiel jetzt die Muslime oder wie fühlen sich zum Beispiel die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und mit uns arbeiten, leben. Die fühlen sich auch bedroht, die haben Ängste vor Pegida, die denken, wie verändern sich jetzt die Deutschen? Was ist aus diesem Land geworden? Was wird aus diesem Land? Bin ich hier sicher mit meiner Familie?
Nochmal mit der Angst jetzt nochmal auf die andere Seite geguckt. Also was passiert denn jetzt? Denken Sie, dass jetzt auch diese Angst tatsächlich noch zunehmen wird? Also jetzt nach Paris zum Beispiel, was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen?
Ja, ich meine, hellsehen kann niemand. Es ist halt auch eine Frage des verantwortungsvollen Umgangs von allen mit dieser Problematik und auch wirklich der Versuch und die Aufforderung, denke ich, wirklich stärker darüber zu reden, Missverständnisse auszuräumen, Dinge, die nicht bekannt sind, aufzuklären. Ich denke, das muss einfach passieren und Deswegen auch am Anfang diese Sache mit der Bertelsmann-Studie. Die Medien sollten auch genau hinschauen, worüber reden wir jetzt und was ist in dieser Meldung eigentlich enthalten.
Aber wie optimistisch sind Sie denn, dass das dann jetzt in all dem Schrecklichen, was in diesen Vorkommnissen liegt, auch passiert? Denn der Ruf nach Vorratsdatenspeicherung, nach mehr Sicherheit und so weiter, der ist ja da.
Also optimistisch bin ich insofern, als die Realität vermutlich etwas, wie soll ich sagen, nüchterner und besser ist als die Debatte, die aufgeheizte, weil ja doch in Deutschland und zumindest auch insgesamt in Europa die Menschen relativ friedlich zusammenleben und weil ja die Zahl der Menschen, die sich von solchen radikalen Ideen leiten lassen und gewalttätig wären, ob sie nun rechtsextremistischer Ursprungs sind oder eben islamistischen Ursprungs, doch extrem klein ist. Und weil es eben doch alles in allem ein relativ differenziertes Miteinander gibt. Aber wir sollten uns keine Illusionen machen. Und diese Differenzen sind ja eben nicht nur auf die Muslime bezogen. Wir dürfen nicht vergessen, solche, das sind die anderen und wir sind anders. Debatten hat es ja auch über die Ostdeutschen gegeben oder gibt es mal über die Ostdeutschen. Die gibt es auch immer mal wieder in der Eurokrise über die Südeuropäer. Also ein bisschen den Blick auch über den Tellerrand bei dieser Frage.
Ihr Wort in Gottes Ohr wollte ich gerade sagen, aber ihr Wort in
das verbietet ihr aber auch Glaube.
Genau. Das war Dr. Dietrich Reetz. Vielen Dank. Er ist Politikwissenschaftler und Islamexperte am Zentrum Moderner Orient. Vielen Dank, Herr Dr.
Danke.
Reetz.
Danke Ihnen.